Paulus schreibt an Titus in seinem Brief, Kapitel 3. Erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit. Niemanden verleumden, nicht streiten, gütig seien, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseres Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen. Von törichten Fragen aber, von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz halte dich fern, denn die sind unnütz und nichtig. Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist, und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. Wenn ich Artemas und Tychikus zu dir senden werde, so komm eilends zu mir nach Nikopolis, denn ich habe beschlossen, dort den Winter über zu bleiben. Zenas, den Rechtsgelehrten, und Apollos rüste gut zur Reise aus, damit ihnen nichts fehlt. Lass aber auch die unseren lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, wo es nötig ist, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße alle, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Nach dem Gebet singen wir aus dem Lied 64 aus dem Grünen Liederbuch die Verse 1 bis 3. Und zum Gebet und zu dem Lied bitte ich Sie, soweit möglich aufzustehen. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank für diesen schönen Sommertag, den du schenkst. Wir dürfen uns daran freuen und es tut uns gut. Alles wächst und gedeiht und es tut uns auch besonders gut, dein Wort zu hören. Wir danken dir, dass wir dich kennenlernen dürfen, immer wieder ein Stück mehr. Du kommst uns ganz nah, obwohl du so unbegreiflich groß bist. Dir ist jeder einzelne Mensch ganz wichtig und das erkennen wir daran, dass du dich selber für uns geopfert hast, weil du uns lieb hast. Wir sind gespannt, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Und du willst, dass unser Leben gelingt. Du bist unser Schöpfer und Herr, und du weißt, was wir brauchen. Bitte segne nun diese Stunde. Hilf uns zur Ruhe kommen in deiner Gegenwart und die Dinge, die uns im Alltag belasten, zur Seite zu legen. Und du bist hier, auch wenn wir jetzt dich nicht sehen. Wir bitten dich um deinen Segen für die Kinder- und Jugendgruppen, die jetzt auch parallel im Haus stattfinden. Segne bitte auch Andreas Schäfer, der uns nun dein Wort auslegt. Dein Name sei gelobt. Amen.
Titus Brief, Kapitel 3. Da reinzukommen ist natürlich für die jetzt ein bisschen schwierig, die so die vergangenen Sonntage nicht miterlebt haben, in denen wir miteinander diesen Brief gelesen haben. Aber seien wir mal ehrlich, selbst für die, die treu durchgehalten haben, ist es dann doch gar nicht so einfach, den Zusammenhang zu behalten, wenn man so scheibchenweise einen Brief liest. Wer liest schon scheibchenweise einen Brief? Ich denke, Sie lesen Ihre Briefe, die Sie bekommen, ja auch nicht scheibchenweise heute den ersten Absatz, in 14 Tagen den zweiten Absatz, sondern lesen einem großen Zug durch und der Gesamteindruck ist ganz, ganz wichtig. Gut, ich gebe zu, die meisten unserer Briefe haben keine 3 Kapitel. Gut, ich gebe auch zu, die meisten unserer Briefe, nein, alle unsere Briefe sind nicht so gehaltvoll. Und schon bei weitem steht nicht der Heilige Geist dahinter, hinter all dem, was wir so geschrieben haben. Aber trotzdem, das Bild ist klar, wir verlieren schnell einmal den Überblick, wenn wir so scheibchenweise Dinge lesen. Und jetzt auch im Titusbrief, dass wir so ein ganz klein wenig, nein, keine ganze Wiederholung, aber so ganz klein wenig sehen, wo stehen wir eigentlich im Titusbrief, wenn wir im dritten Kapitel jetzt den Text gehört haben, den wir gerade vorgelesen bekamen. Wir haben gesagt, hinter diesem Titus steckt ja die Gemeinde der Kreter. Eigentlich ist es ein Kreterbrief. Man guckt sozusagen über den Titus, dem Titus über die Schulter, in den Paulus dem Titus schreibt, was er in dieser Gemeinde machen soll und lassen soll und wie er es lenken soll. Gucken wir ein bisschen ja über diesen Mitarbeiter Titus in das Leben dieser Gemeinden auf der Insel Kreta. Und wir erfahren, dass da manches schief läuft. Neben dem, dass da natürlich Menschen sind, die an Jesus Christus glauben, ist es so, dass in dem Glaubensleben der Gemeinden dort, im Leben der einzelnen Dinge schieflaufen. Das wird hier beschrieben in diesem ersten und in dem zweiten Kapitel. Wir entdecken das, dass da Paulus sich Sorgen macht um der Entwicklung der Gemeinden in Kreta willen. Die verzetteln sich in irgendwelchen Spezialfündlein von Lehrüberzeugungen. Die fangen an, schludderig zu werden. Die werden immer langsamer. Manche von denen sind sogar stehen geblieben. Der Apostel Paulus kann dieses scharfe Zitat da hineinbringen. Die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Sie erinnern sich vielleicht. Also da ist so eine Beschreibung da. Da läuft manches nicht so, wie es sein sollte. Und deswegen setzt der Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter und an die, die er nun unter seiner Unterweisung hat, den Akzent, du aber, Kapitel 2, Vers 1, du aber, und zwar ganz betont im Kontrast, leben anders als so eben normalerweise in den Gemeinden auf Kreta gelebt wird. Nicht nur gegenüber den Heiden, sondern auch noch innerhalb der Gemeinden, sagt der Apostel Paulus, du aber, bei dir läuft's anders. Und weil du einer bist, der in der Vorbildfunktion ist und damit auch deiner Gemeinde das weitergibst, steht dieses Du aber ganz pointiert da. Wir haben es gesehen, wie er die Gemeindegruppen und die Familiengruppen ins Visier nimmt. Und wir haben heute einen Text vor uns, wo er noch einmal andere Umfelder der Menschen ins Visier nimmt, für die das auch gilt. Du aber, du lebst im Kontrast. Du lebst anders. Ich weiß nicht, wie Sie sich selbst beurteilen würden. Wie Sie sich beurteilen würden. Wenn so jetzt der Kreterbrief da ankommt und Sie da reingucken würden, dass Sie da angesprochen sind, wo Sie sagen würden, ja, das ist genau mein Problem. Ich verzettel mich gern, ich komme da in Schluder. Manches Mal bleibe ich geistig sogar hängen und bleibe stehen. Ich hänge da fest. Oder ist das schon angekommen, dass man im Kontrast leben kann? Anders leben kann? Ganz bewusst hört, du aber. Als Mitarbeiterschaft der Langensteinbacher Höhe hatten wir vor 2,5 Wochen, oder 3 Wochen schon, unseren Betriebsausflug. Muss ja auch mal sein. Und bei diesem Betriebsausflug war ein Standort, dass wir in diesem kleinen Städtchen Bad Wimpfen waren. Ich weiß, wer das kennt. Ich fand es traumhaft schön. Ich habe das zum ersten Mal da bewusst wahrgenommen. Und es war beschaulich im klassischen Sinn. Wirklich, wirklich absolut beschaulich. Nur sehen Sie, genau das ist es ja. Vor lauter Beschaulichkeit kommt gar kein Kontrast mehr zustande. Und so ist manchmal auch bei uns. Das läuft also so beschaulich vor sich hin. Und Paulus sagt, du aber. Und sehen Sie, mir fiel nachher auf, was ich noch weiß von Bad Wimpfen. Was ich noch weiß von Bad Wimpfen ist eben nicht die Beschaulichkeit, sondern eine einzige Person, das weiß ich noch. Da kam ich in diese ganzen Beschaulichkeit, es war relativ warm, eine Person durch die Fußgängerzone da runter, die ist eine eigenartige Figur, die da auf mich zukommt. Die hatte so einen komischen Aufbau auf dem Kopf. Ich habe die mir ein bisschen genäher angeguckt und ich war richtig gespannt, wenn die auf mich zukommt, weil ich konnte es gar nicht erkennen. Ein riesen Monstrum auf dem Kopf. Und je näher die kam, desto mehr dachte ich, das darf doch nicht wahr sein. Was hat die denn da auf dem Kopf? Und die Frau war absolut originell. Die hatte also Probleme wegen der Hitze und hatte offensichtlich keine Kopfbedeckung mitgenommen, nichts parat. Aber kreativ wie sie war, ist sie offensichtlich in den nächsten Supermarkt gerannt und hat eine von diesen Werbezeitungen da geholt und hat aus dieser Werbezeitung sich einen unglaublich tollen Hut gefaltet. Und da lief sie also mit einem Monstrum von Werbeplakat auf sich rum, Fleisch, Erdbeeren, was sonst so alles drauf stand, und lief mit diesem Hundhut durch dieses beschauliche Nest Bad Wimpfen. Die lebt im Kontrast. Für die gilt, du aber. Und verstehen Sie, das ist wichtig für Jesus, Leute. Und das will Titus in die Gemeinde nach Kreta hineinbringen, dass wir nicht in der Beschaulichkeit untergehen und so langsam verlieren, verzetteln in allen möglichen dritt- und viert- und fünfrangigen Dingen, so vor uns hinschludern, schlurfen, teilweise stehen bleiben, liegen bleiben, sonst was machen, sodass wir pointiert hören, du aber, du aber. Und wenn Sie jetzt Geschmack kriegen danach, wie kann ich denn anders leben, wie kann ich denn wirklich in dieser Weise im Kontrast leben, dann gibt Ihnen dieser Predigttext heute Morgen eine dreifache Antwort. Er sagt, wer im Kontrast leben will, wer anders leben will, wer innerhalb der Gemeinde Jesu das Du aber gehört hat, für den gilt, er muss zur Erinnerung kommen. Er muss zum Zweiten ins Schwärmen kommen. Und er muss zum Dritten ans Arbeiten kommen. So kann man leben im Kontrast. Das fällt ja auf in dem Text. Das fällt auf, dass dem Apostel Paulus dem Titus eine erstaunliche Aufgabe mitgibt. Die Aufgabe, die Paulus dem Titus mitgibt, heißt im ersten Vers gleich am Anfang, erinnere sie, erinnere sie. Eine ganz wichtige Aufgabe. Und dieser Gedanke zieht sich das gesamte dritte Kapitel hindurch. Fangen wir hinten an. So im vorletzten Vers, im 14. Vers, kann er ihm noch sagen, lass aber die unseren lernen. Das muss man ja machen, darauf muss man ja hinweisen. Lass die unseren lernen, sich hervorzutun mit guten Werken. Im 8. Vers kann Paulus an Titus schreiben, ich will, dass du das mit allem Ernst lehrst. Und im 1. Vers sagt er, erinnere sie daran. Also eine dreifache Linie, wo das auf uns zukommt. Wenn das eher unserem Kopf ankommt, dann merken wir, das ist ja etwas, wo man noch nicht drin ist. Das muss ich lernen. Paulus sagt ganz bewusst, die unseren leben es noch nicht. Die Ausleger sind sich nicht ganz klar, wer die unseren sind. Sind die unseren grundsätzlich alle Christen? Oder was war doch wahrscheinlicher ist, dass der Apostel Paulus sagt, die Gruppe, für die wir Verantwortung haben, ist im Durchschnitt nicht vorn, sondern im Durchschnitt hinten. Die unseren haben es noch nicht gecheckt. Es gibt andere innerhalb der Gemeinde Jesu, die haben es schon begriffen, aber die unseren noch nicht. Also lehre sie entsprechend. Und dass Paulus sagen kann, ermahne sie mit allem Ernst, das ist das, wo mein Herz nicht, noch nicht oder vielleicht auch nicht mehr schlägt. Und wenn Paulus sagt, erinnere sie, dann ist es das, wo andere Dinge überlagert werden. Wir kennen das doch. Aber allein dieser gesamte Vorgang löst ja ein gewisses Problem aus oder macht auf ein gewisses Problem aufmerksam. Nämlich, warum funktioniert christlicher Glaube eigentlich nicht automatisch? Ist da nicht eigentlich ein Defekt? Entweder bei uns oder beim Glauben? Müsste es nicht ganz anders sein? Müsste in Anführungszeichen es nicht gerade so sein, dass wenn ich vom Glauben an Jesus Christus erfasst bin, wenn die Liebe Gottes mich erfüllt hat, dass sozusagen übersprudelt ist einem wunderbaren geistlichen Automatismus mein Leben nur noch so rollt. Also ich kann gar nicht mehr anders als Jesus Christus entsprechend nachfolgen und ihm dienen. Also verstehen Sie, es ist ja so, wenn ich überlege, was vergesse ich, da hängen wir uns immer fest, was vergesse ich, dann sagen wir, die wichtigen Sachen vergesse ich nicht. Und so würde man sagen, warum vergesse ich das, was mir ja eigentlich am wichtigsten ist? Jesus, stimmt doch was nicht. Also es passiert ausgesprochen selten, dass zum Beispiel Mitarbeiter auf der Langensteinbacher Höhe ihren Urlaub vergessen. Ja? Das ist in meiner Zeit noch nie vorgekommen. Oder dass sie vergessen, wenn sie einen freien Tag haben. Das vergessen die nicht. Aber anderes kann schon mal vorkommen. Aber das kommt nicht vor. Das ist ihnen wichtig. Da hängen sie dran. Verstehe ich auch. Aber warum ist es beim Glauben nicht so? Läuft da was schief? Nein, da läuft nicht schief. Aber da merken wir etwas, was ganz wichtig ist, dass wir erkennen, diese Botschaft läuft nicht so automatisch in unser Leben als Menschen hinein. Was steckt denn dahinter? Paulus macht uns darauf aufmerksam. Paulus macht uns deutlich im Galaterbrief im 5. Kapitel, dass er sagt, Fleisch und Geist sind widereinander. Mein Leben, meine alte Existenz ist die eine Seite, meine neue geistliche Existenz ist die andere Seite. Und mit beiden habe ich zu tun und die sind widereinander. Und die eine hat überhaupt kein Interesse in irgendeiner Art und Weise, sich geistlich zu äußern, geistlich zu wachsen, weiterzukommen, in der Weise auch tatsächlich kontrastreich zu leben. Das muss man sich bewusst sein. Das ist der eine Grund, liegt in meiner geistlichen Position, in der ich bin. Fleisch, alte Existenz, Geist, neue Existenz, die sind widereinander. Die sind eine Auseinandersetzung. Und diese Auseinandersetzung spürt ein jeder, der an Jesus Christus glaubt, tagtäglich. Das ist eine. Und dann entdecken wir natürlich auch, dass hinter unserem Leben ja noch einer steht, der steuert und der lenkt und der hineinlenken will. Wir wollen nicht so naiv sein und darauf achten, dass der Apostel Petrus es in einer deutlichen Sprache gesagt hat, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und er macht das nicht unbedingt so, dass er mit aufgerissenem Rachen herumläuft. Er kann es auch so machen, dass er uns so zubaggert und so uns in Banalitäten hineinschlittern lässt, dass einfach der gesamte geistliche Impuls zugedeckt ist. Das gibt's auch. Das darf man nicht unterschätzen. Und dann bitte vergessen Sie nicht, das ist ein Grundproblem, das wir immer und immer wieder haben, dass Vordergründiges zu wichtig wird. Vordergründiges, Dringendes schiebt sich in die erste Reihe, dass das Wichtige nicht mehr geschieht. Ich habe vor ein paar Jahren auf einer Familienfreizeit so einen pädagogischen Abend gehalten. Da gab es ganz neu ein Buch, der 60-Minuten-Vater. Der Hintergedanken war, dass diese gestressten Väter einen pädagogischen Grundkurs kriegen, für den sie nur 60 Minuten investieren müssen, in der Hoffnung, dass sie wenigstens das mal lesen. Und ein Aspekt in diesem Buch war, dass der Autor, dieser Pädagoge dieses Buches sagt, es wäre für ihn interessant gewesen, dass er noch keinen Menschen erlebt habe, der auf dem Sterbebett gesagt habe, es tut mir von Herzen leid, dass ich zu wenig Zeit im Büro verbracht habe. Ja? Dass ich mich zu wenig engagiert habe in meinem Beruf, dass ich mich zu wenig habe noch auffressen lassen von meiner Firma. Aber er hätte viele kennengelernt, die gesagt haben, es tut mir von Herzen leid, dass ich die entscheidenden, wichtigen Beziehungen meiner Person nicht so geachtet habe, wie ich es eigentlich hätte tun sollen. Das ist ein Grundproblem. Das ist auch für noch Nicht-Christen ein Problem. Und für uns auch. Dass Vordergründiges so groß wird, dass das eigentliche, Wesentliche, dieses Du aber, das kontrastreich Leben, da immer weggeschoben wird. Und dann wissen wir auch auf der anderen Seite, dass bei uns oft die Einsicht fehlt. Das kennen wir auch. Es gibt eine ganze Reihe von Christen, die vermitteln den Eindruck, das würden sie verbal nicht äußern, aber die vermitteln den Eindruck, alles ist bei mir eigentlich fertig. Das Ding, das Projekt ist abgeschlossen. Schön, dass es Titus 3 gibt, es gibt ja immer noch ein paar Schwache, aber ansonsten in meinem Leben ist die Sache eigentlich erledigt. Meine geistliche Entwicklung ist zu Ende. Das vermitteln eine ganze Reihe. Manche machen sogar deutlich, indem sie sich fernhalten von Orten, an denen sie einer Förderung ihres Glaubens begegnen könnten. Das gibt's auch. Sich ganz bewusst ihre kleine Nische halten, wo alles so weiterläuft wie bisher. Hoffentlich wirkt der Heilige Geist nicht zu stark, denn es könnte eine gewisse Unruhe, eine geistliche Unruhe in mein Leben hineinkommen. Auch das gibt's, müssen wir ganz, ganz nüchtern sehen. Und dann ist es so, dass das Außergewöhnliche, das Neue, manches Mal einfach in einer guten Gewohnheit bei uns noch nicht verankert ist. Ich hatte vor einigen Wochen innerhalb der Familie einen außergewöhnlichen Termin. Da musste eins unserer Kinder relativ früh schon zu einem Ausflug irgendwo hingebracht werden. Und ich hatte wirklich Sorge, dass ich da einfach, weil ich so in meinem Rhythmus drin bin, das morgens verpasse, da einfach da nicht in die Kurve reinkomme, was ja noch nicht die mittlere familiäre Tragik ausgelöst hätte. Also habe ich mir am Abend noch auf den Spiegel ein großes Schild geklebt. Erinnerung, Frankreich-Ausflug. Ja, damit ich morgens reinkomme, schlaftrunken, ich zumindest diesen Zettel entdecke und da das nicht vergesse und nicht was ganz Schlimmes passiert, was man nicht mehr ausbessern kann. Das ist zwar nicht drin, das ist nicht im Rhythmus. Und das, was neu ist durch Glauben, was neu ist durch Jesus, was neu ist durch Nachfolge, das muss erst in den Rhythmus rein, das muss erst in unser Leben. Ach, wir hätten es so gern anders. Wir hätten das so gern so, dass man zum Glauben kommt, dann legt man sein Bekenntnis ab, tut auch mal so richtig Buße, hat den Schalter faktisch auf fromm umgelegt und fortan läuft das Pferdchen auf diesem Spur. Und das tut das Pferdchen nicht. Und dann müssen wir merken, dass tatsächlich das ganze Neue Testament, siehe hier Titus 3, voll ist von Vokabeln wie lehre sie, lass sie es lernen, erinnere sie. Ah, da kommen sie ja vor wie in der Schule. Ja, ganz genau. Ganz genau. Ganz genau, das ist eine Schule. Das ist eine Schule. Das ist eine Schule, in der Dinge gelernt werden müssen, so wie sie eine Sprache lernen, so wie sie ein Musikinstrument lernen. Dazu gehört Erinnerung, Praxis, Training, Wiederholung, innere Bejahung, Wille, all das gehört dazu. Ja, ganz genau. Da kommt unsere kleinste Tochter und hat jetzt einen völlig neuen Lebensraum entdeckt, in dem ihre Arme jetzt so lang geworden sind, dass sie an Türklinken kommt. Welten tun sich ihr auf. und schwuppdiwupp ist in meinem Arbeitszimmer und da war ich gerade mit dem Taschenrechner beschäftigt. Ja, ich brauche auch einen Taschenrechner. Nein, nicht für die Predigt, aber um das Geld, das die Lahönig tat, zusammenzuzählen. Also auf jeden Fall habe ich da diesen Taschenrechner liegen gehabt und schwuppdiwupp hat diese kleine Maus diesen Taschenrechner sich geschnappt. War ganz stolz, darauf rumzudrücken. Und wissen Sie, was sie mit diesem Taschenrechner macht? Sie hebt ihn ans Ohr und läuft durch mein Arbeitszimmer ganz angestrengt. Ja, ja, ja. Verstehen Sie, sie hat dieses Gerät identifiziert als ein Telefon. Da kann man drauf rumtippen und dann muss man so tun wie Mama und Papa, wenn die reden, nicht wahr? Das heißt, da beginnt ein Trainingseffekt, da kommt was an. Das ist doch nicht fertig. Aber die erste Anlage ist erkennbar. Und verstehen Sie, so dürfen wir uns verstehen. Wir laufen geistig gesehen noch nicht routiniert mit dem Handy rum. Aber wir halten ab und zu mal schon den Taschenrechner ans Ohr, weil wir einen Eindruck haben, so ungefähr könnte es vielleicht mal funktionieren. Und so dürfen wir uns auch sehen. Und so müssen wir uns auch sehen. Denn sonst werden wir nie kontrastreich leben, weil wir immer schon denken, wir wären fertig. Nur der kann kontrastreich leben, der sich noch in der Entwicklung sieht und sagt, da muss es weitergehen. Und ich möchte auch, dass es weitergeht. Ich möchte das. Ich will nicht leben ohne Kontrast. Der Apostel Paulus hat das so wunderbar gesagt im Römerbrief im 12. Kapitel, wo er sagt, stellt euch nicht gleich dem Schema dieses Zeitalters. Macht da nicht mit. Lebt kontrastreich, indem ihr eine Metamorphose, eine Veränderung erlebt und nicht einen Schalter, eine Veränderung erlebt, die euer Leben tatsächlich auf eine völlig neue Basis stellt. Ich schlurfe nicht mit auf dem Level von Greta. Ich will das Du aber des Heiligen Geistes hören, das eine kontrastreiche Lebensweise uns hineinführt. Dazu muss ich mir meiner Lage bewusst werden. Dazu muss ich zu Erinnerung geführt werden. Wenn ich zur Erinnerung geführt werde, dann weiß ich, ich brauche Training. Ich brauche Vertiefung. Ich will nicht zu früh aufhören, sonst wird es oberflächlich, rudimentär, nur bruchstichhaft. Ich will nicht einfach eine Kulisse aufbauen, potemkinsche Dörfer haben. Ich will nicht nur eingetaucht sein in christlichen Glauben mit einer Art Sonderlack, sondern vollgesogen, durchsogen sein von christlichen Glauben. Es soll zu meinem Leben, zu meinem Wesen gehören. Und deswegen sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 13, jetzt lasst euch doch zurechtbringen, lasst euch doch ermahnen, damit das Du aber sich verankert. Das Erste, wer kontrastreich leben will, der hört das Du aber und wird zu einer guten Erinnerung geführt, zum Ansporn heranzukommen, zu einer Form christlichen Glaubens, die er bisher so nicht hatte. Aber das Zweite gilt auch, nämlich wer kontrastreich leben will, der wird nicht nur zur Erinnerung kommen, sondern darf auch ins Schwärmen kommen. Dieser Text ist ja ein Prachtstück des Denkens des Heiligen Geistes im Apostel Paulus. Voll von Begriffen, die uns beim Apostel Paulus bekannt sind. Da gerade diese Verse, 4 folgende, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilandes. Also die Begriffe Gerechtigkeit, Werke, Gnade, Rettung, Barmherzigkeit, Erbe, ewiges Leben, Hoffnung, Erscheinung oder Offenbarung Jesu, Heiliger Geist. Ist alles eine Terminologie, die kennen wir alle vom Apostel Paulus. Und er ballt das alles zusammen in einen einzigen Text hinein, in dem er uns ins Schwärmen bringen möchte. Dabei hat er auch ein paar besondere Begriffe drin. Er spricht hier in diesem Text vom Bad der Wiedergeburt. Das sagt doch der Apostel Paulus sonst nicht. Der Hintergedanke ist das, was wir im Propheten Joel erfahren haben. Das Wasser, was dahinter steckt, ist nicht zuallererst das Taufwasser. Das Wasser, was da dahinter steckt, ist der Heilige Geist. Dieses neue, lebendige Wasser, durch das wir eine neue Geburt, siehe Johannes 3, erlebt haben und zum Glauben an Jesus Christus und zur Erneuerung im Heiligen Geist gekommen sind. Und er hat noch so ein starkes Wort drauf. Er spricht von der Menschenliebe Gottes. Manche von Ihnen kennen den Fachausdruck als Fremdwort, das ist die Philanthropie, das ist die Menschenliebe Gottes. Ein Philanthrop, das kennen wir auch als eine besondere Ausgabe eines humanistisch geprägten Menschen, nicht wahr? Eine philanthropische Einstellung, Menschenliebe Gottes. Das sind die Besonderheiten dieses Begriffs. Also wer kontrastreich leben will, der muss in Schwärmen kommen. Ja, wodurch denn? Indem man Jesus sieht. indem man Jesus sieht. Der Apostel Paulus ist absolut überzeugt davon. Jesus zu sehen, Jesus zu erfassen, Jesus zu erleben, ist der Hauptmotivator für ein geistliches Leben. Und lassen Sie uns aus dem ganzen dicken Text, der da drin steht, er macht uns selig und so weiter, lassen Sie uns so ein paar Aspekte aufnehmen. Ein Aspekt, der da deutlich wird, ist, dass es hier heißt, es erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Das Erscheinen ist ja was der Titusbrief schon mal hatte, in Kapitel 2, Vers 11. Es erschien die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und es hier erscheint die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Erscheinungen Gottes können auch ganz anders aussehen. Ich lese immer eine andere Erscheinung Gottes. Im Hebräerbrief heißt es, ihr seid doch nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte, der mit Feuer brannte. Und nicht in Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter. Und nicht zum Schall der Posaune und zum Ertönen der Worte bei denen, die die Hörer baten, dass ihnen keine Worte mehr gesagt würden. Denn sie konnten es nicht ertragen, was gesagt wurde. So schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. So eine Erscheinung. Vom selben Gott. Und ich erlese Ihnen noch eine andere Erscheinung aus dem Propheten Habakuk. Propheten Habakuk heißt von Gott, sein Glanz war wie Licht. Strahlen gingen aus von seinen Händen und darin war verborgen seine Macht. Er stand auf und ließ erbeben die Erde. Er schaute und ließ erzittern die Heiden. Warst du zornig, Herr? Du zogst deinen Bogen hervor, die Berge sahen dich und ihnen ward bange. Der Wasserstrom fuhr dahin, die Tiefe ließ sich hören. Ihren Aufgang vergaß darüber die Sonne und der Mond stand still. So kann Gott auch kommen und so kommt er auch noch. Und hier heißt es, es erschien aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Das war's doch, Weihnachten. Das war's doch. Mensch, das war's doch. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und dann wird dieses Kind zum Mann, zum Rabbi aus Nazareth. Und der Rabbi aus Nazareth geht durch die Lande und am Ende dieser dreijährigen Zeit zieht er nach Jerusalem ein auf einem Esel. Als Zeichen, siehe, dein König kommt zu dir. Demütig und auf einem Esel reiten. Und dann kommt der Höhepunkt der Freundlichkeit und der Menschenliebe dieses Gottes, dass er seinen Sohn, seinen einzig geborenen Sohn, ans Kreuz gehen lässt. Was für eine Menschenliebe dieses Gottes um die Menschen, die versklavt sind in den Machtbereich der Sünde, wie der Apostel Paulus hier eindrücklich beschreiben kann, herauszuretten. Und dann steht er von den Toten auf, damit endlich diese letzte Macht, diese Macht des Todes gebrochen wird und nicht als Geisel über dieser Menschheit liegen muss bis in alle Zeiten. Und dann geht er in die Welt des Vaters zurück und im Augenblick, wo er in die Welt des Vaters zurückgeht, weiß er, jetzt kann der Geist kommen, der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit und den sendet er in seine Leute und er lebt da. Menschenliebe und Freundlichkeit Gottes. Und dann kommt er wieder zurück für seine Gemeinde und für sein auserwähltes Volk Israel und für die Nationen. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe dieses Gottes. Das ist es. Wir sind so froh, dass wir diese Erscheinung haben. Und dann ist es ja so, was erschienen ist, das ist nach dem Denken der Bibel gesetzt. Da komme ich nicht mehr zurück. Also das ist sozusagen aus der Verborgenheit herausgetreten. Und solange es in der Verborgenheit ist, solange kann ich damit noch es faktisch zurückhalten. Aber sobald es erschienen ist, ist es raus. Sobald ein Wort gesagt ist, haben sie eine andere Dimension. Sobald eine Sache offenbar ist, können sie nicht mehr zurücknehmen. Und deswegen ist es für das Denken der Bibel ganz wichtig, es ist etwas erschienen. Gott hat sich gezeigt und das kann nicht mehr zurückgenommen werden. Das Rad der Geschichte wird nicht hinter Jesus zurückgedreht. Oh, das ist wunderbar. Wir, die wir erleben, wie um uns herum und auch in unserem eigenen Land die Systeme langsam untergehen. Wie ein normaler, durchschnittlicher Blick in die Nachrichten und in die Zeitungen und in die Gespräche, die man so führt, deutlich macht, wie die Systeme untergehen, die Gesellschaften und die Kulturen. Wir sind glücklich, dass das Rad nicht mehr zurückgeht. Jesus ist gesetzt. Manche ringen ja noch, Manche rudern ja noch, auch noch gut meinend und meinen, sie könnten es doch retten. Andere, die lassen sich auch noch treiben, einfach nur noch. Und wieder andere freuen sich sogar dran. Paulus kann mal sagen, es gibt Menschen, die sündigen nicht nur, sondern die freuen sich auch noch an denen, die es mit ihnen tun. Man kann es nicht mehr retten. Aber eins gilt, die Herren und die Systeme dieser Welt gehen. Aber unser Herr ist gekommen und kommt, der ist gesetzt. Und dann sagt der Apostel Paulus ja auch noch etwas, was den Inhalt betrifft. Verstehen Sie, was haben Sie denn bekommen, als Sie und ich aus der alten Welt herausgerissen wurden? Sie haben den Heiligen Geist bekommen. Sie sind gerecht vor Gott, dem Vater. Sie haben die Vergebung ihrer Sünden erfahren. Sie stehen im Leben des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat. Sie haben Gnade erlebt. Sie haben ewiges Leben. Sie sind Erbe der zukünftigen Welt. Sie haben eine Hoffnung. Und sehen Sie, wer einmal Qualität geschmeckt hat, der ist nicht mehr so leicht rumzukriegen wie den Surrogaten. Die Ersatzstoffe, die ziehen nicht mehr. Wenn man einmal geschmeckt hat, was eigentlich dahinter ist. Und genau das ist doch, wer einmal die Qualität des Lebens von Jesus Christus bekommen hat, der kann nicht mehr anders. Der lebt aus dieser Qualität des Lebens, die da beschrieben ist. Aber Paulus sagt noch etwas. Nicht nur was für eine Gotteserscheinung und eine gesetzte Gotteserscheinung und eine Qualität der Gotteserscheinung, sondern er sagt doch was ganz Entscheidendes. Und das ist mir bei diesem Ausflug da in Bad Wimpfen auch noch deutlich geworden. Und anderen waren meine Frau und ich in einer dieser schönen alten restaurierten Kapellen. Und da war so ein Epitaph, also eine Grabgedenkplatte. Und auf diesem Epitaph war wunderbar, deswegen hat mir sofort angesprochen, die Szene aus Offenbarung 5 dargestellt. Dieses wunderbare Bild des Himmels. Da war bildlich dargestellt, ich glaube, das war so 300-400 Jahre alt dargestellt, wie dieser Künstler sich den Thron Gottes vorstellt und das Lamm, das damit an dem Thron ist. Und dann tauchten in der nächsten Reihe diese vier Gestalten vor dem Thron auf. Und dann kam da noch so eine Reihe, die 24 Ältesten. Und dann wunderbar angedeutet, dieses Heer der 100 Millionen Engel. Und dann war Schluss. Und ich dachte, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch jetzt nicht aufhören zu mahnen, der hat zu früh aufgehört. Verstehen Sie, der hat zu früh aufgehört. Der hat mich sich und sie und mich vergessen. In der Offenbarung geht es nämlich weiter. Da ist nicht nur der Thron und die vier Gestalten und die 24 Ältesten und das Heer der Engel, sondern heißt und jedes Geschöpf. Und hier in unserem Text lesen wir, es erschien Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Das gilt allen und wird für alle greifbar. Aber er hat es bei uns jetzt erwiesen. Uns hat er gerettet. Uns hat er reichlich den Heiligen Geist gegeben in Jesus Christus. Wir haben Gnade und sind gerecht geworden. Das ist es. Wir sind mit drin. Und wer das erfahren hat, wer das begriffen hat, der lebt anders. Der lebt anders. Davon ist Paulus überzeugt. Der lebt kontrastreich. Er sieht seine Lage, da will ich hinein. Er zieht sich in Schwärmen kommen, nicht über sich selbst oder seine Kirche oder sonst was, sondern über Jesus. Und er kommt darüber ans Arbeiten. Ja, tatsächlich, der kommt ans Arbeiten. Das haben wir ja in diesem Text vielfach. Gleich dreimal sagt der Apostel Paulus in einem Kapitel, ich weiß, dass manch unter uns das nervt, aber er sagt es nun mal, zu allem guten Werk seien sie bereit. Lasse sich mit guten Werken hervortun. Bitte ermahne die unseren, dass sie sich mit guten Werken hervortun, das sollen sie lernen. Sie sollen kein fruchtloses Leben führen. Ich weiß, es gibt auch andere Texte. Und es gibt auch andere Aspekte. Es gibt wunderbare Texte vom Ruhen und vom Ausruhen. Es gibt Texte von denen, die zu viel arbeiten. Es gibt das Martha-Phänomen im Gegensatz zu Maria. Es gibt das Missverständnis, als ob an uns alles liegen würde. Weiß ich alles. Aber hier heißt es, wer kontrastreich lebt, wird zu Erinnerung geführt, wird ins Schwärmen geführt und kommt ans Arbeiten. Das heißt es hier. Der kommt ans Arbeiten. Das heißt, er merkt, dass er mit seinem Leben, das er bisher gelebt hat, so nicht zufrieden ist. Also ich will es ja mit Bad Wimpfen nicht mehr nerven, aber es ist wirklich ein hübsches Städtchen. Nur verstehen Sie, es kommt ja jetzt wirklich drauf an, wo ich mich hinstelle. Es kommt drauf an. Wir sind ja so durchgegangen und da gibt es so richtige Postkartenbilder. Ja, da kann man sich an eine bestimmte Stelle stellen, wenn man da ein Bild machen würde, das wäre unwahrscheinlich harmonisch, ideal, ganz toll. Und dann stand ich an so einer Stelle und bin einfach stehen geblieben, habe diesen Eindruck so auf mich genommen. Meine Frau ist aber schon 5 Meter weiter gegangen und ich sah an ihrem Gesichtsausdruck, irgendwie muss um die Ecke es anders aussehen. Ja? Das heißt, sie ging um die Ecke schon rum und da war dann die Postkarte ein bisschen kaputt. Da hat das dann nicht mehr gestimmt, da war das dann rissig. Und manche von uns Jesus-Leuten, die stellen sich für ihr eigenes geistiges Leben immer so hin, dass alles gut aussieht. Da steht alles perfekt, da stimmt alles. Und ich sage, guck doch mein Leben an, ideal, super, wie eine Postkarte. Wenn Sie aber nur mal 5 Meter weitergehen würden, würden Sie sehen, wie es hinterm Haus aussieht. Da können Sie keine Postkarte von machen. Und Menschen, die an Jesus Christus glauben, die sind nicht zufrieden mit den idealisierten Postkarteneinstellungen ihres geistlichen Lebens, sondern die werden jetzt tatsächlich ans Arbeiten kommen, weil sie kontrastreich leben wollen, kontrastreich leben wollen. Da gibt es in einem Gymnasium, das ist ja gerade Abi-Jahrgang raus, in einem Gymnasium einen großen Pfeiler von der Klasse, die gegangen ist, von den Abiturienten. Und die haben drüber geschrieben, über diesen Pfeiler, wir sind weg. Und darunter war es ein Wegweiser. Und die Wegweiser-Schilder waren jeweils die Namen der Abiturienten und da, wo sie hingegangen sind. Wir sind weg. Claudia sonst wohin, Bernd dahin, Thomas dorthin, Maike da. Ja, also das stand drüber, wir sind weg. Ja, natürlich, ich weiß auch, nach dem Motto, endlich sind wir hier raus. Stimmt, verstehe ich ja. Aber auf der anderen Seite heißt es doch jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Nicht jetzt haben wir's und lehnen uns zurück, sondern jetzt geht's los. Und das ist geistig gesehen was ganz Wichtiges. Eigentlich müsste über unser Leben das auch stehen. Wir sind weg. Wir sind gerade am Arbeiten, Entschuldigung, nicht wahr? Wir sind weg. Wir haben den lebendigen Gott kennengelernt. Und wir sind in einem Erinnerungsprozess und wir sind in Schwärmen gekommen über Jesus. Und deswegen sind wir jetzt weg, weil wir gerade am Arbeiten sind, weil wir etwas zu tun haben. Und jetzt ist für Sie vielleicht erstaunlich, was in diesem Text der Apostel Paulus meint, was wir zu tun haben. Das ist ja auch verschieden. Aber jetzt gucken wir, was wir in diesem Text zu tun haben. Und in diesem Text sagt der Apostel Paulus, erinnere Sie dran, dass sie aller Obrigkeit und allen Gewalten untertan sind. Ach, ich dachte, ich könnte jetzt was Weltbewegendes tun. Und jetzt will er nur meine Steuererklärung. Ja, da fängt's an. Genau da fängt's an. Genau da fängt's an. Wir sind am Arbeiten. Wir sind ans Arbeiten gekommen. Ein erfrischender Gehorsam gegenüber den Obrigkeiten mit all ihren Verrücktheiten. Ein erfrischender Gehorsam, das ist dran. Und dann sagt Paulus, dann will ich keinen von euch sehen, der jemanden verleumdet. Ich will es nicht erleben, dass sich bei euch jemand streitet. Ich will nicht, dass jemand fehlende Güte hat. Ich will, dass Sanftmut bewiesen wird. Nicht gegenüber denen, die mir sowieso sympathisch sind, sondern gegenüber allen Menschen. Da kommen wir ans Arbeiten. Und dann sagt der Apostel Paulus, und dann lasse sich mit guten Werken hervortun. Warum? Damit sie sich auf die Schulter klopfen können. Nein, denn es nützt den Menschen. Ach, sowas Normales, sowas Gewöhnliches. Ja, sowas Normales, sowas Gewöhnliches in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz, in ihrem Beruf, in dem, was sie mit Menschen machen und lassen, in ihrer Gemeinde. Da geht's drum. Dann weist der Apostel Paulus darauf hin, dass er noch einmal sagt, sich von allen möglichen kleinkarierten Diskussionen fernzuhalten und sich nicht zu verzetteln in Nebenspuren und Nebengleise und Verästelung irgendwelcher halbweisen Erkenntnisse. Und dann geht es um Berufungen, Dienste. Da ist von Artemas die Rede und von Tychikus und von Zenas und Apollos, von Missionsreisen und Arbeiten im Namen Jesu. Und da wird Frucht gebracht. Arbeiten ist es was. Ganz normales Arbeiten. Da läuft doch ein Mitarbeiter Langensteinbacher Höhe gestern mit dem T-Shirt rum. Arbeit gefährdet die Gesundheit. Das T-Shirt hätte Paulus nie getragen. Nie. Können Sie kontrastreich leben? Oder anders gefragt, wollen Sie kontrastreich leben? Oder mache ich so weiter wie auf Kreta? Es blubbert so vor sich hin. Nein, da wo der Heilige Geist wirkt und er wirkt und er wirkt auch heute Morgen und er wirkt in Ihrem und in meinem Leben. Da höre ich durch den Heiligen Geist diese Stimme Gottes. Du aber. Du. Nicht rechts, nicht links, nicht vorn, hinten. Du aber. Du bist herausgerufen, im Namen Gottes kontrastreich zu leben. Deswegen lass dich zur Erinnerung führen. Deswegen lass zu, dass du ins Schwärmen kommst. Und deswegen schadet's nicht, wenn du ans Arbeiten kommst. Indem ich Sie an den letzten Satz des Titusbriefes erinnere, der da lautet, die Gnade sei mit euch allen, wünsche ich Ihnen mit Titus 3 eine kontrastreiche Woche. Soweit es Ihnen möglich ist, bitte ich Sie zum Gebet aufzustehen. Herr Jesus Christus, davon bin ich überzeugt, dass an vielen Stellen ich in meinem persönlichen Leben viel zu früh aufgehört habe. Dass ich mich nicht zu stark habe hineinnehmen lassen in diesen Erinnerungsprozess, der so wichtig ist, damit es nicht so oberflächlich bleibt. Ich bin davon überzeugt, dass manches sogar wieder verloren gegangen ist, weil es nicht zur guten geistlichen Gewohnheit wurde, weil es nicht durchgesogen ist in mein ganzes Leben. Und deswegen bitte ich dich mit denen, die das so ähnlich empfinden, die da auch ihre Perspektiven und ihre Einsichten haben in ihr eigenes Leben. Ich bitte dich um Verzeihung, ich bitte dich um Vergebung. Und ich danke dir für die Klarheit dieses Wortes, die uns hineinführt in diesen guten Erinnerungsvorgang, der immer wieder und immer wieder uns herausruft, bis es wirklich drin ist in unserer Person und in unserem Wesen. Danke, wo du uns erinnerst, wo du uns lehrst und wo du uns mahnst. Wir wollen uns mahnen und zurechtbringen lassen, Herr. Und dann, Herr Jesus Christus, danke, dass das immer wieder bei dir endet und dass wir dann dich sehen in deiner Schönheit, deiner Größe, der Qualität deines Lebens, deiner Liebe, deinem Heilswerk. Danke, Herr, wo du da unser Herz erhebst und wir ins Schwärmen kommen können über dich, unseren Gott. Und dann bringe uns ans Arbeiten. Bitte, Herr, du weißt, wie es bei uns aussieht, was wir können und was wir sollen. Und wir bitten dich, lass deinen Heiligen Geist uns an dieser Stelle in den Griff kriegen, dass wir zu deiner Ehre kontrastreich leben. Du sollst gepriesen werden durch unser Leben. Andere sollen gesegnet sein. Das ist unser Wunsch. Segne uns in dieser Weise, in dieser Woche. Gepriesen seist du, unser Gott. Amen.